Wer von euch erinnert sich noch an die Buchserie Das magische Auge? Das war nichts Esoterisches, auch wenn es ein bisschen so klingt, sondern es waren Bildbände mit optischen Täuschungen. In den 90ern war das ein Riesenhit, Verkaufsschlager, viele hatten das bei sich zu Hause. Und der Clou an diesen Büchern war, man hat da so Muster gesehen, die sich wiederholt haben. Und wenn man länger auf das Bild geschaut hat und so wie durch das Bild durchgeschaut hat, hat man irgendwann ein anderes Bild gesehen, ein dreidimensionales Bild. Zum Beispiel ein Delfin oder ein Dinosaurier oder ein Oldtimer. Ich habe das nie gesehen. Du auch nicht. Ja, da sind wir schon zwei. Also ich saß da immer davor, habe gedacht, was seht ihr? Und dann haben noch meine anderen Familienmitglieder, die Geschwister und meine Eltern, die haben dann immer gezeigt und gesagt, ja doch, siehst du es nicht? Ich habe es nicht gesehen. Das ist in dem Fall verschmerzbar. Also ich kann euch das sagen, ich bin darüber hinweggekommen. Es ist kein ganz großer Schmerz in meinem Leben. Aber es gibt eine Blindheit, die ist wirklich dramatisch. Die hat schlimme Folgen und das ist unsere Blindheit für Gott. Du kannst sehen, diese Welt, kannst sogar die Bibel sehen, Gottes Wort, du kannst Jesus sehen und ihn doch nicht sehen. Das Bild, das dahinter ist, das eigentliche nicht sehen. Und das ist schlimm, wenn das so ist. Und unser Bibeltext heute ist uns gegeben, dass wir Jesus erkennen sollen. Wir sollen ihn sehen in diesem Kapitel, was wir uns gleich anschauen. Wir starten eine neue Predigtserie, beziehungsweise wir nehmen eine alte wieder auf. Wir haben Ende 2024 im Johannesevangelium aufgehört, am Ende von Kapitel 8 und machen heute weiter mit Kapitel 9. Und da in diesem Kapitel berichtet uns Johannes von einem Heilungswunder, das Jesus getan hat. Und es ist wichtig, dass wir uns nochmal bewusst machen, warum überliefert uns Johannes diese Wunder, warum diese Zeichen, er nennt sie auch Zeichen, die Wunder. Und er sagt es am Ende von dem Johannesevangelium in Kapitel 20, warum ist das alles aufgeschrieben? Und er sagt da in Vers 31, Johannes 20, Vers 31, diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das heißt, wenn wir über die Wunder nachdenken, die Jesus getan hat, dann sollen wir erkennen, es geht immer um viel mehr als um das eigentliche Wunder. Es geht um das größere Bild, es geht um das, wofür das Wunder steht, um das Zeichen, was Jesus getan hat, damit wir eine größere geistliche Realität erkennen. Lasst uns beten, dass Gott uns sehen lässt durch sein Wort. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Danke, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, Jesus, dass du das Licht der Welt bist, dass du in unsere Finsternis scheinst, dass du sie hell machst, dass du dich uns zeigst. Und wir beten, wenn wir jetzt dieses Johannesevangelium lesen, Kapitel 9, dass wir dich erkennen dürfen, das Bild hinter dem Bild, die wahre Realität. Lass uns dich sehen in deiner Pracht, in deiner Macht, deiner Herrlichkeit. Lass uns erkennen, wer du bist und was du mit unserem Leben vorhast. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte mit euch das Kapitel in drei Abschnitten anschauen. Ihr seht es auf eurem Gottesdienstblatt. Die Dreiteilung, und weil das ein sehr langer Text ist, gehen wir Abschnitt für Abschnitt dadurch. Ich lese nicht gleich alles. Der erste Punkt ist die Heilung an sich. Die Heilung in den Versen 1 bis 7, das Wunder, was Jesus getan hat. Ich möchte uns das lesen. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Wer hat gesündigt? Das haben die Jünger gefragt, als sie diesen Mann da gesehen haben, der an der Straße saß, der da gebettelt hat. Ein Mann, der sein Leben lang nicht sehen konnte, seine Eltern nicht, die Schönheit der Natur nicht. Der konnte keinen anständigen Beruf erlernen, weil er nicht sehen konnte. Der musste da sitzen und betteln. Und die Jünger sagen, der ist so gestraft. Wer ist schuld daran? Wer hat gesündigt? Das steckt so tief drin in vielen von uns. Wenn wir Schwierigkeiten erleben, bitteres Leid, Nöte, dass wir sagen, da muss doch jemand dafür verantwortlich sein. Wenn ich das Richtige tue, dann kriege ich was Gutes raus und wenn es mir schlecht geht, dann muss ich was falsch gemacht haben. Das ist tief drin in uns. Und manchmal ist es ja auch wirklich so, also wenn du zum Beispiel Jahre und Jahrzehnte Alkohol missbrauchst und dann wirst du irgendwann krank davon, dann kannst du nicht sagen, ja, da hat ja niemand Schuld daran, sondern es hat was mit deiner persönlichen Lebensführung zu tun. Aber ganz oft ist das ja eben gar nicht so. Es gibt Menschen, die achten total auf sich, auf den Schlaf, auf die Ernährung und sie werden krank. Es gibt Kinder, kleine Kinder, die werden sterbenskrank. Und wir merken, das ist nicht so einfach, diese Linie zu ziehen von persönlichem Leid zu persönlicher Schuld. Und trotzdem machen wir das so leicht, auch als Christen. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Christen auch mich gefragt haben, was ist denn los? Ich gehe durch so eine schwere Zeit, ich erlebe so ein großes Leid, da muss ja irgendeine Schuld sein, ich kann sie nicht finden. Kannst du mir helfen, die Schuld zu erkennen? Dann kann ich umkehren und dann wird es Gott in meinem Leben besser machen. Ja, wenn das so einfach wäre. Oft finden wir die Schuld nicht, weil es sie nicht gibt. Es gibt oft keine persönliche Schuld für unser persönliches Leid. Jesus macht es hier deutlich, bei diesem Mann war es so. Er sagt, weder dieser Mann noch seine Eltern haben gesündigt. Dass es dem schlecht geht, ist keine Strafe für persönliche Schuld. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil wir sonst wirklich falsche Schlüsse ziehen. In unserem eigenen Leben, vielleicht auch, wenn wir aufs Leben von anderen schauen. In einer sündigen, gefallenen Welt, da gehört Leid dazu und ist nicht immer die Strafe für persönliche Schuld. Oft ist es das nicht. Im Paradies, da gab es keine Blinden. Aber in dieser Welt kann es jeden treffen. Einer meiner Dozenten am theologischen Seminar, Raimund Timm, hieß der, der hatte mit Anfang 30, glaube ich, einen schweren Autounfall, Familienausflug gemacht, schwerer Autounfall, ein Teil des Autos bohrt sich in seine Augen und er ist blind. Wer hat gesündigt? Ein hingegebener Mann Gottes, frommer Mann, wer hat gesündigt? Das ist die falsche Frage. Jesus sagt hier, niemand hat gesündigt. Das Leid, was dieser Mann erlebt hat, dieser Blindgeborene, das war aber auch nicht einfach eine Laune der Natur, halt so ein Schicksalsschlag. So schauen wir auch manchmal auf das Leid, dass wir sagen, naja, ist halt so, hoffentlich trifft es mich selber nicht, aber das gehört halt irgendwie dazu in dieser Welt. Aber das war auch nicht einfach ein Schicksalsschlag. Es war nicht sinnlos, denn gerade durch seine Not hat dieser Mann erfahren, wer Gott wirklich ist. Jesus sagt hier in Vers 3, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Das heißt, Gott hatte einen Plan mit diesem Mann, auch mit seinem Leid. Er wollte sich in seinem Leben verherrlichen. Der Blinde, der durfte Gottes Macht und seine Liebe persönlich erfahren und er konnte das nur so eindrücklich erfahren, wie es uns hier berichtet wird, weil er diese Leidenszeit davor gehabt hat. Wäre er nicht blind gewesen, kein Wunder. Hätte es kein Wunder gegeben. Die Erfahrung war so eindrücklich, weil er vorher Jahre und Jahrzehnte in der totalen Finsternis gelebt hat. Gott steht nicht ohnmächtig daneben, wenn wir leiden. Das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir hier daraus lernen. Das ist nicht ein Unfall. Gott sind nicht die Dinge aus der Hand gekommen, außer Kontrolle geraten. Gott hat einen Plan, auch mit unserem Leid. Manchmal siehst du das nicht. Manchmal dauert es sehr lange, bis du das erkennen kannst. Aber das ist ein großer Trost, da liegt so ein Trost darin, wenn wir das wirklich begreifen. Gott hält alles in seiner Hand. Er will auch in deinem Leben seine Werke offenbar machen. Er will sich verherrlichen, auch durch dunkle Zeiten. Wie Gott es macht, das müssen wir ihm überlassen. Das fällt uns nicht immer so einfach, das würden wir gerne selber in die Hand nehmen, können wir aber nicht. Gott ist der souveräne Herr, er regiert. Wie Gott sich verherrlicht in unserem Leid, das müssen wir ihm überlassen. Aber dass er das tun will, das ist keine Frage. Die Bibel sagt uns das ganz klar. Und hier im Leben dieses Blindgeborenen hat Gott sich so verherrlicht, dass er ihm wirklich das Augenlicht geschenkt hat. Er hat eingegriffen. Jesus tut ein Wunder. Die Heilungsmethode, die Jesus dabei gewählt hat, die war, vorsichtig gesagt, ein bisschen unkonventionell. Also wenn das dein Augenarzt mit dir machen würde, da würdest du nicht so schnell wiederkommen wahrscheinlich. Auf den Boden spucken, einen Erdbrei machen und dann schön die Augen zukleistern. Unangenehm. Warum macht Jesus das so mit diesem Blindgeborenen? Weil wir wissen, Jesus hätte es auch anders machen können. Jesus hätte einfach sagen können, sei sehend, dann wird er sehend. Jesus hätte ihn berühren können, einfach die Hand auflegen und er wird sehend. Warum diese Methode, dieser Weg? Ich glaube, dass Jesus ihn an der Stelle schon hinführen wollte, schon vorbereiten wollte auf das noch größere Wunder, was er später tut. Der Mann hat in dieser Heilung schon eine ganz wichtige geistliche Lektion gelernt. Er hat gelernt, dass es sich lohnt, Jesus Christus bedingungslos zu vertrauen. Auch bei so einem komischen Weg. Das ist ja wirklich komisch. Und dann geht er da so mit seinen beschmierten Augen, läuft er zu dem Teich Siloa und die Leute sehen ihn und denken, ist er irre. Aber er glaubt, er vertraut Jesus, dass er weiß, was er tut. Und er geht dahin und er wäscht sich die Augen. Und zum ersten Mal in seinem ganzen Leben kann dieser Mann sehen. Er lernt Vertrauen auf Jesus, das lohnt sich. Das wollte Jesus ihm zeigen, da bin ich mir sicher, so wie er das gemacht hat bei dieser Heilung. Und das will er auch uns sehen lassen durch dieses Heilungswunder. Die körperliche Heilung, die war ein großes Wunder. Wie muss sich der Mann gefreut haben, nach all der Zeit, endlich kann er Mama und Papa sehen. Kann er die Natur sehen? Aber gleichzeitig war es ein Bild für die größere Wahrheit, die Gottes Wort uns hier zeigt. Jesus Christus hat schon in Kapitel 8, Vers 12, heißt es, von Jesus sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und hier in Vers 5 wiederholt er das. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin gekommen, um Menschen Licht zu bringen, die Augen zu öffnen, eine geistliche Sicht zu geben, sie erkennen zu lassen, wer Gott ist, wer ich bin. Die Frage ist, bist du bereit, das anzuerkennen, dass du das brauchst, dass du blind bist für Gott von Natur aus, dass du jemand brauchst, dass du Jesus brauchst, dass er dir die Augen öffnet? Die Menschen damals waren, manche waren bereit, viele waren es nicht. Und wir sehen das gleich in der Reaktion, vor allem der Pharisäer, dass sie nicht bereit waren, sich wirklich auf Jesus einzulassen und zu erkennen, wer er ist. Ich möchte uns diese Verse lesen ab Vers 8. Man könnte ja meinen, also wenn jemand so ein großes Wunder tut, dann ist Party angesagt, die Leute freuen sich, die Leute staunen, die sind aus dem Häuschen. Wo gibt es denn sowas? Wer hat sowas schon erlebt, dass jemand Blindes wieder sehend wird? Aber die Reaktion ist ganz anders. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen: Er ist's. Andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn: Wo ist er? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Da führten sie ihn hin, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen: Einen Brei legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden: Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und nun bin ich sehend. Da fragten sie ihn: Was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Was wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen: Du bist sein Jünger. Wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Es gab heftigen Widerstand. Und zwar ausgerechnet von den Menschen, von denen man hätte denken können, die hätten das doch gut einordnen müssen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Gottes Wort so gut kannten. Auch die Verheißungen, das, was vorhergesagt war für eine kommende Heilszeit. Wir haben vorhin in der Textlesung diese Worte aus Jesaja 35 gehört. Und das ist nicht der einzige Ort, die einzige Stelle, wo das vorausgesagt wird. Es kommt eine Zeit, da werden den Blinden die Augen aufgetan. Aber die Pharisäer haben das nicht gesehen. Das ging denen so wie mir mit diesem magischen Auge, mit diesen Bildern. Sie sehen das, was vor ihnen passiert, aber sie sehen doch nicht, was das bedeutet. Sie sehen nicht das eigentliche Bild. Sie sind blind. Und sie überziehen diesen Mann und auch Jesus mit Kritik und mit Angriffen. Das Erste in Vers 16, sie sagen, er hat den Sabbat gebrochen. Es war eine ernste Anklage, eins der 10 Gebote ist, du sollst den Feiertag heiligen. Und Gott hat dieses Gebot gegeben, damit wir Menschen von der Arbeit ruhen, dass wir einen Tag haben, wo wir die Gemeinschaft mit Gott, wo wir uns dran wirklich in besonderer Weise erfreuen können, so wie wir das heute am Sonntag tun. Gemeinschaft mit Gottes Volk erleben. Gott hat es geschützt, er hat gesagt, arbeitet nicht an dem Tag. Das Problem war, die Pharisäer, die haben immer neue Regeln gemacht. Was heißt es eigentlich, nicht am Sabbat zu arbeiten? Regel für Regel den Sabbat geschützt und damit den Sabbat eigentlich zum Tag gemacht, der wahrscheinlich der anstrengendste Tag in der Woche war. Man muss es den ganzen Tag überlegen, habe ich alle Regeln eingehalten? Habe ich heute gearbeitet? Da wurde alles definiert. Was ist Arbeit? Was darfst du tun? Wie viele Schritte darfst du gehen? Heilen geht gar nicht. Und ihre ganzen Regeln haben sie verblendet und haben sie gesetzlich gemacht, so gesetzlich, dass sie jetzt dieses Wunder miterleben, diese erstaunliche Heilstat, dass jemand blind ist und sehend wird und sie sich nicht darüber freuen können, nicht Gott darüber loben können, sondern sie sagen, das kann ja gar nicht von Gott sein, weil der hat den Sabbat gebrochen, hat gegen Gottes Gebote verstoßen. Ganz sicher waren sie sich noch nicht, sie haben auch darüber gestritten, weil andere haben schon erstmal gesagt, ja, aber Moment mal, wenn das ein Sünder ist, wie kann er dann so eine große Tat tun? Das ist doch ein Wunder. Und sie waren sich uneins. Dann haben sie das ein bisschen anders aufgezäumt, das Pferd, haben gesagt, komm, lass uns nicht drüber streiten, der Mann war gar nicht blind. Das ist eine Märchengeschichte, das hat er nur erfunden, der war doch gar nicht blind. Das ist was, was auch bis heute sich gehalten hat. Wie viele heute lesen die Wunderberichte in der Bibel und sagen, das kann ja alles gar nicht sein, die Wissenschaft hat festgestellt, geht ja gar nicht. Und ich frage mich manchmal, ob, wenn wir heute so da drauf schauen, also du nicht vielleicht persönlich, aber in unserer Gesellschaft, ob wir wirklich denken, die Menschen damals, die waren irgendwie dümmer und naiver, als wir das heute sind. Es kommt mir manchmal so vor, dass man so denkt, damals konnte man den Leuten alles erzählen, die haben alles geglaubt, aber die konnten auch eins und eins zusammenzählen. Die haben auch nicht jeden Wunderbericht für bare Münze genommen, die haben auch kritisch nachgefragt. Und wir sehen das gerade in diesem Bericht, dass die Fragen gestellt haben, die Nachbarn haben sich Fragen gestellt. Und die Pharisäer fragen jetzt die Eltern von diesem Mann, die das am besten wissen mussten, ist es euer Sohn? Stimmt es, dass der blind war? Stimmt es, dass der jetzt sehen kann? Und sie bestätigen das, sie sind Zeugen dafür. Ja, da ist was Großartiges passiert, ein riesengroßes Wunder. Spätestens an dem Punkt hätten die Pharisäer eigentlich den Widerstand einstellen müssen. Offen und ehrlich fragen sollen, wer ist dieser Jesus, dass der sowas kann? Aber sie machen was ganz anderes. Sie sind völlig verblendet und sie setzen diesem geheilten Mann die Pistole auf die Brust, Vers 24. Sie sagen, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch Jesus ein Sünder ist. Der Mann, der hält dagegen, erst vorsichtig und dann immer direkter, weil das, was er erlebt hat, es war zu eindrücklich. Das konnte er nicht anders einordnen, als dass Gott ein großes Wunder an ihm getan hat. Es ist sehr spannend, wenn man sich hier diese Auseinandersetzung anschaut, wie dieser Mann, der Blindgeborene, der geheilt wird, wie der immer besser schon erkennt, wer Jesus ist. Das Licht von Jesus kam in sein Leben. Und er versteht immer besser, er erkennt immer mehr, wer Jesus ist. In Vers 11, da sagt er noch, der Mensch, der Jesus heißt. In Vers 17 nennt er Jesus schon einen Propheten. In Vers 33 sagt er, wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Das ist immer noch nicht die volle Erkenntnis, aber das ist schon viel näher dran als am Anfang. Er versteht Stück für Stück besser, wer ist Jesus? Bei den Pharisäern geht es in die genau andere Richtung. Die sind schon blind am Anfang, aber man hat den Eindruck, die Finsternis wird immer größer im Verlauf von diesem Streit. Am Anfang diskutieren sie noch und stellen die Frage, wenigstens einige sagen, ja, aber wie kann das sein, dass ein Sünder solche Wunder tut? Und das war eine gute Frage, da hätten sie dranbleiben sollen. Aber am Ende lehnen sie mit einer Stimme Jesus ab und sie sagen, Jesus ist ein Sünder. Und alle, die zu Jesus gehören, auch, und sie stoßen diesen Geheilten raus aus der Synagoge. Das heißt, sie sagen, du darfst nicht mehr mit uns Gott anbeten. Du bist nicht mehr dafür tauglich. Du hast dich selber ins Ausgeschossen mit deiner Geschichte. Und sie sperren ihn aus, sie schließen ihn aus vom Gottesdienst, was damals auch mit sehr großen, also gesellschaftlichen Problemen einherging. Du warst auch gesellschaftlich einfach ausgeschlossen, wenn du aus der Synagoge rausgeflogen bist. Und sie sind knallhart. Und sie lehnen Jesus komplett ab. Diese Reaktion der Pharisäer, die sollte uns zu denken geben. Uns allen. Ob du Christ bist oder ob du noch kein Christ bist, das hat uns allen was zu sagen. Wir Christen sollten darüber erschrecken, dass das möglich ist, dass Männer, die sich eigentlich so Gott verschrieben hatten, der Sache Gottes, die haben die Bibel studiert, die hätten uns alle im Bibelquiz abgezockt, die wussten so viel darüber, was geschrieben steht. Die haben gebetet, die haben gefastet, die haben gespendet. Aber sie haben Gott doch nicht erkannt. Ist es erschreckend, dass du eigentlich so nah dran sein kannst und so weit weg von Gott? Und es soll uns wirklich herausfordern, dass wir uns Fragen stellen. Was war eigentlich das Problem dieser Pharisäer? Wie kann man so falsch abbiegen? Ich glaube, dieser Vers 34, der zeigt uns, oder der gibt uns eigentlich die Antwort darauf, was das Problem der Pharisäer war. Sie sagen zu diesem Mann in diesem Streitgespräch am Ende, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Die Pharisäer, die haben sich auf einer anderen Stufe gesehen. Die haben herabgeschaut und man sieht es in dieser Aussage, du bist ganz in Sünden geboren. Und du lehrst uns, die wir ja Gott kennen, die wir Gottes Wort so genau studiert haben und alles wissen. Wer bist du eigentlich, dass du uns irgendwas zu sagen hast? Sie waren hochmütig, sie waren stolz, haben auf andere herabgeschaut. Ich glaube, das ist wirklich die Wurzel des Pharisäertums, dass wir auf andere herabschauen, auf Nichtchristen, aber auch auf Christen. Menschen in der Gemeinde, auf Menschen in anderen christlichen Gemeinden, in der Stadt München, in diesem Land, in dieser Welt, dass wir uns über sie erheben mit unserem Bibelwissen und dass unsere Liebe und Barmherzigkeit verloren geht. Das ist der Test. Verurteile ich diese Menschen? Schaue ich auf sie herab oder habe ich Liebe für sie? Möchte ich sie erreichen? Bin ich barmherzig? Ich würde es für mich selber sagen, dass es so schnell geht, dass man diesen Weg der Pharisäer geht, dass man nicht mehr mit Liebe auf andere schaut, sondern mit Verachtung. Das manchmal schon erlebt, dass jemand zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat und die erste Frage war nicht, oder das erste war nicht große Freude, sondern die Frage, ja, aber das war ja in einer schwierigen Gemeinde. Das war ja im falschen Umfeld. Anstatt dass wir uns freuen, da hat jemand wirklich die Wahrheit erkannt, den Weg zum Leben gefunden. Es geht so schnell. Lasst uns beten, lasst uns auch aufeinander Acht haben, dass wir nicht stolz und hochmütig auf andere schauen. Sagen, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns, wir sind alle ganz in Sünden geboren. Wir leben alle aus Gottes Gnade. Und die Pharisäer haben es nicht gesehen. Sie hätten es wissen können. Gott zeigt das nicht erst im Neuen Testament, auch im Alten Testament wird es so klar, dass wir seine Gnade brauchen, dass das Gesetz uns nicht rettet. Aber es gibt auch eine Herausforderung für die, die noch keine Christen sind. Seht ihr, die Pharisäer, die sind schon mit ihrem Urteil gekommen. Die wussten schon, Jesus kann nicht von Gott kommen. Die haben ihn von Anfang an abgelehnt und dann haben sie immer mehr sich bestätigt gesehen. Die wollten nicht, die wollten blind bleiben. Die haben nicht offen nach Jesus gefragt. Und ich möchte dich das fragen, wenn du Jesus Christus noch nicht nachfolgst, bist du wirklich, fragst du offen nach ihm? Bist du bereit, ihn wirklich kennenzulernen? Man kann sich mit Jesus auch auseinandersetzen in einer Weise, da wird man ihn nie erkennen, weil man immer sagt, die Wunder können nicht sein, die Bibel ist ein Märchenbuch und so weiter und so fort. Frage ist, bist du offen, bist du bereit, dich wirklich auf Jesus einzulassen? Der christliche Glaube, der ist nicht blind. Es gibt gute Gründe, warum wir glauben. Ich hatte es so ermutigt bei der letzten Taufe, die wir am Starnberger See gefeiert haben. Da war einer der Täuflinge dabei, der hat das erzählt, wie das der Wendepunkt war in seiner Beziehung zu Gott, dass er sich einmal darauf eingelassen hat, wirklich nochmal die Fakten zu prüfen. Und er hat sich Vorträge angehört, er hat die Bibel gelesen und er hat sich gefragt, kann das stimmen? Ich will es ehrlich für mich prüfen. Und Gott hat genau das gebraucht, um ihn dahin zu führen, dass er erkannt hat, ja, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er hat sein Leben Jesus anvertraut. Bist du bereit, ehrlich zu fragen? Der christliche Glaube ist keine Märchengeschichte, das ist eine Geschichte, die ist in Zeit und Raum passiert. Zeugen wurden befragt, wie in diesem Kapitel, in den Evangelien ist es uns aufgeschrieben und vielleicht ist diese Predigtserie durchs Johannesevangelium für dich ein Startpunkt, wo du dich wirklich nochmal drauf einlässt. Wer ist Jesus? Das musst du wissen, den musst du kennen. Er ist das Licht der Welt. Und er will uns die Augen öffnen und wenn Jesus das tut, dann wird es ganz persönlich. Und das sehen wir im letzten Teil. Die eigentliche Lektion, auf die das alles zuläuft, oder die Lektionen, die letzten Verse 35 bis 41. Nachdem sie also den Mann aus der Synagoge rausgeworfen haben, heißt es, es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Jesus begegnet diesem Mann noch einmal. Er sucht ihn noch einmal. Beim ersten Mal hat er dieses körperliche Wunder getan, hat ihm seine Augen im Leib geöffnet und jetzt tut er das geistliche Wunder. Er öffnet ihm die Augen des Herzens, dass er wirklich Jesus erkennen kann, wer er ist. Und dass er wirklich begreift, Jesus ist mehr als ein Mensch, Jesus ist mehr als ein Prophet, Jesus ist mehr als ein Bote Gottes. Jesus öffnet ihm die Augen, indem er erstmal eine Frage stellt, dass er sagt, glaubst du an den Menschensohn? Und das klingt vielleicht erstmal nicht so spektakulär für uns, wenn wir das hören. Ja, der Menschensohn, glaubst du an den Menschensohn? Aber wenn wir verstehen, worauf Jesus hier abzielt, dann ist es was Großes, was Grandioses. Für einen Juden erstmal besser verständlich als für uns, aber wenn wir ins Alte Testament schauen, in Daniel, das Buch Daniel, dann sehen wir, wer der Menschensohn ist. Daniel hatte eine Vision vom Menschensohn. Und er berichtet in Daniel 7 von dieser Vision, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn. Der Menschensohn. Es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Der Menschensohn ist auf einer Stufe mit Gott. Er thront im Himmel, er regiert, er hat alle Macht in Ewigkeit. Sein Reich hat kein Ende. Und Jesus sagt zu diesem Blindgeborenen, zu dem Geheilten, der vor dir steht, der gerade mit dir redet, der ist der Menschensohn. Und plötzlich sieht der Mann das ganze Bild. Vorher diese Muster und Pixel und keine klare Sicht, und jetzt sieht er in 3D. Er erkennt, vor mir steht der menschgewordene Gott. Er ist mir in meiner Not begegnet, als ich da blind saß auf dem Boden. Er hat in meinem Leben das Unmögliche möglich gemacht. Er hat seine große Macht für mich persönlich eingesetzt. Er hat mich geheilt. Und er hat mich jetzt gesucht, wo sie mich ausgestoßen haben. Raus aus der Synagoge, raus aus der Gesellschaft. Er ist zu mir gekommen, um sich mir zu zeigen, um mir persönlich zu begegnen. Was für ein Gott. Was für eine Liebe, was für eine Macht. Und der Blindgeborene, der Geheilte, er erkennt ihn. Und es gibt für ihn nur eine Antwort. Er sagt, ich glaube. Und er betet Jesus an. Und Jesus lässt sich das gefallen. Jeder Mensch müsste sagen, was tust du? Das geht gar nicht. Aber Jesus lässt es sich gefallen, weil Jesus das verdient hat. Weil Jesus Gottes Sohn ist. Was ist deine Antwort? Glaubst du an den Menschensohn? Siehst du, das ist wirklich die wichtigste Lektion in diesem ganzen Kapitel. Die wichtigste Lektion ist nicht, dass Jesus, dass Gott Menschen gesund machen kann. Das kann er. Das haben manche von uns schon sehr persönlich erlebt, wie Jesus eine schwere Krankheit auch geheilt hat, ein Wunder getan hat. Aber es ist nicht die größte Lektion in diesem Kapitel. Das ist nicht das Wichtigste an diesem Zeichen. Wichtiger ist das Bild hinter dem Bild, diese Heilung unserer Seele, diese Heilung unserer Herzen, dass die geistliche Blindheit weggeht, und die haben wir alle. Wir sind alle von Natur aus blind für Gott. Wir sehen ihn nicht. Das ist die Konsequenz der Sünde, dass wir gegen Gott rebelliert haben als Menschen, dass wir seinen Willen nicht tun wollten. Und wir sind verblendet, gehen wir durchs Leben und wir sehen Gott nicht. Und wenn wir meinen, ihn zu sehen, dann machen wir uns komische Vorstellungen über Gott und sagen, ja, wenn er mein Leben sieht, das muss doch reichen. Ich bin doch anständig, ich habe noch keinen umgebracht. Ich versuche nett zu sein zu anderen. Und wir sehen nicht, dass das nicht reicht. Pharisäer, die haben sehr auf das geschaut, was sie tun, auf ihre Leistungen, auf ihre Gesetzlichkeit. Sie haben nicht gesehen, dass das nicht reicht. Sie waren blind. Und Jesus ist gekommen, um uns die Augen zu öffnen, um uns sehen zu lassen. Unsere Sünde, unsere Schuld, die wir vor Gott haben. Pharisäer sehen es nicht. In Vers 41 sagt Jesus zu ihnen, dass sie, wenn sie ihre Blindheit erkannt hätten, wenn sie das begriffen hätten, dann hätte er ihnen helfen können. Das macht er ihnen da deutlich, aber sie haben es nicht begriffen. Die Frage ist, begreifst du deine Blindheit und dass du Schuld hast vor Gott? Da führt Jesus uns hin, aber da lässt er uns nicht, denn er ist nicht gekommen als einer, der uns anklagt, als unser Richter, sondern er ist gekommen als unser Arzt, als unser Helfer in der Not. Und es wird so konkret wie bei diesem Mann dort auf der Straße, bei diesem Blindgeborenen. Jesus ist gekommen, um uns zu heilen. Er stellt eine Diagnose wie ein guter Arzt und dann leitet er die Behandlung ein. Und diese Behandlung hat Jesus sich alles kosten lassen, wortwörtlich alles. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha. Er hat unsere Krankheit getragen für uns, die Konsequenz unserer Blindheit auf sich genommen. Als Jesus dort am Kreuz hing, hat Gott ein anderes Zeichen getan. Es wurde finster. Die komplette Finsternis machte sich breit. Ein Zeichen, das uns anschaulich macht, was es heißt, unter Gottes Zorn zu stehen. Die totale Verlorenheit, die Finsternis. Jesus betet, er ringt. Er betet am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat unser Gericht getragen, um uns frei zu machen. Jesus ist gestorben und begraben, aber er ist auferstanden. Jesus lebt, das Licht der Welt lebt. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Glaubst du an den Menschensohn? Das ist was ganz Persönliches. Glaubst du, dass er das Licht der Welt ist? Glaubst du, dass du dieses Licht brauchst, mehr als alles andere? Glaubst du, dass nur dieses Licht zum Leben führt, dass du nur durch dieses Licht leben kannst? Jesus lädt dich ein, er ruft dich, glaub an mich, vertraue mir. Und es verändert unser Leben, unser ganzes Leben verändert das, wenn wir das erkennen durften, wenn Gott uns die Augen des Herzens auftut. Ich hatte vor ein paar Wochen das Zeugnis von einer christlichen Liederdichterin sehr bewegt, Fanny Crosby hieß die. Wir singen manchmal Lieder von ihr in unseren Gottesdiensten. Haben auf der Seniorenfreizeit über einige Liederdichter nachgedacht und über auch ihren Weg mit Jesus oder Gottes Weg mit ihnen. Und diese Fanny Crosby hatte eine ganz erstmal traurige Geschichte. Als kleines Mädchen mit 6 Wochen, als Baby, hatte sie eine Augenkrankheit und ein Arzt hat es behandelt mit so heißen Wickeln und hat die da draufgelegt, auf die Augen draufgepresst. Und dem Mädel wurde damit gar nicht geholfen, die wurde dadurch blind. Netzhaut verbrannt, ich weiß nicht, wie genau das passiert ist, aber dieses Mädchen hat nichts mehr gesehen, sein ganzes Leben lang. Die Frau war blind. Gott hat kein Heilungswunder getan wie in dieser Geschichte, aber er hat ihre Seele geheilt. Sie durfte Jesus Christus erkennen, das Licht der Welt. Sie hat später das Evangelium gehört und geglaubt. Sie hat hunderte Lieder darüber geschrieben, die Gott groß machen, die ihn feiern. Die Frau hatte so eine Freude an Jesus Christus. Sie hat später mal gesagt, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich dennoch dafür entscheiden, blind zu bleiben. Denn wenn ich sterbe, wird das allererste Gesicht, das ich je sehe, das Gesicht meines Herrn Jesus sein. Das ist eine Aussage. Die Fanny Crosby durfte das sagen, die war blind. Die wusste was von dieser Not und von diesem Leid, aber sie hat gesagt, es gibt was so viel Kostbareres für mich. Es ist Jesus und ich freue mich, sein Gesicht zu sehen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass wir mit dieser Sicht durchs Leben gehen, die wirklich das Potenzial hat, unsere Sicht auch auf schwierige Umstände zu verändern. Jesus ist das Licht der Welt. Lasst uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns das in diesem Kapitel so anschaulich gemacht hast, dass du das Licht der Welt bist. Du bist unser Arzt, du bist der, der uns wirklich die richtige Sicht schenkt, der unsere Herzen heilt, der uns erkennen lässt, wer Gott ist. Du bist der Menschensohn. Und wir beten, dass wir dich immer mehr erkennen, immer mehr verstehen, wer du bist, wie gewaltig groß du bist, dass du wirklich alles in deiner Hand hältst, unser Leben in deiner Hand hast, die Umstände in deiner Hand hast, dass wir uns freuen, mehr als an allem anderen, dass du gekommen bist, um unsere Sünden auf dich zu nehmen, um uns zu befreien von dieser Last, die uns für immer von Gott trennen würde, die uns in die Hölle bringen würde. Danke, Jesus, dass du die Hölle auf dich genommen hast, diesen Zorn Gottes getragen hast und dass wir durch dich frei werden. Bitte lass dein Licht noch zunehmen in unserem Leben, dass es uns auch barmherzig miteinander macht. Verbann den Stolz aus unserem Leben, den Hochmut, mit dem wir auf andere herabschauen können. Hilf uns, dir immer ähnlicher zu werden. zu deiner Ehre. Amen.